oder in anderen Billigstbeschäftigungen unterzubringen, die man überall nachlesen kann. Behauptet wurde damit, das würde ihnen vielleicht den ersten Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Der Zweifel daran ist der Politik selbst anzusehen. Hartz IV selbst geht ja davon aus, sonst wären die nicht aus dem Arbeitslosengeld I in Arbeitslosengeld II rübergetan worden, dass sich da nichts schiebt. Es geht also in erster Linie dabei darum, dass die ALG II-Bezieher mit ihrem Zuverdienst dazu beitragen sollen, dass der Staat soziale Kosten einspart, dass die staatlichen Zuwendungen reduziert werden, was übrigens am schönsten diese Ungeheuerlichkeit zeigt, dass alles, was die ALG II-Verdiener über 100 Euro hinzuverdienen, sie zu 80% bei den Sozialkassen abliefern müssen. 20% dürfen sie behalten, 80% müssen sie abliefern. Daran nochmal, wie gesagt, der Blick. Die werden nicht in Ruhe gelassen, die müssen jede Arbeit annehmen, die sie kriegen. Aber was sie dazu verdienen, ist zum großen Teil nichts anderes als Entlastung der sozialen Kassen. Wie gesagt, sachlich trifft der Befund, wir bezahlen fürs Nichtstun nicht zu. Doch das hindert die Regierung Merkel überhaupt nicht daran, dass der Sozialstaat das Recht auf Geldleistungen aus den Kassen, in die man eingezahlt hat, neuerdings sehr prinzipiell bestreitet, immer dann, wenn Arbeitslose dieses Recht in Anspruch nehmen wollen. Wenn die Erwartungen, die an Hartz IV geknüpft waren, sich nicht erfüllen, wenn, das ist der Ausgangspunkt der Beschwerde von Merkel und Müntefering, erstens keine Entlastung der Staatskassen eintritt, im Gegenteil, eine zusätzliche Belastung, wenn zweitens viel mehr Leute als gedacht sich als Anspruchsberechtigte erweisen, übrigens gibt es dafür eine lustige Erklärung, die will ich nicht vorenthalten, es soll vor allen Dingen dadurch gekommen sein, dass mit der Einrichtung von Hartz IV das Ende der Stigmatisierung eingeläutet worden sei. Ich zitiere aus der FAZ, nachdem die frühere Sozialhilfe, die Stütze, in Arbeitslosengeld II umbenannt wurde, schämten sich viele Betroffene nicht mehr, Leistungen zu beantragen. Verdeckte Arbeitslosigkeit wurde offenbar. Na gut, schön. Drittens hat Hartz IV die Erwartungen nicht erfüllt, wenn sogar Beschäftigte deswegen Arbeitslosengeld II beziehen, weil ihr Lohn selbst noch unter dem Arbeitslosengeld liegt. Das sind die sogenannten Aufstocker. Diese Aufstocker stehen für den Erfolg der Benutzung des Lohns als Standortressource, dass inzwischen tatsächlich Lohnverhältnisse eingerissen sind, die selbst unter dem, was als offizielles Existenzminimum ausgerechnet worden ist, also die 351 liegen. Die Parole, mit der jetzt die Regierung Müntefering Merkel sich dieses Zustandes angenommen hat, ist eine altbekannte, mit der machen sie richtig knallhart ernst. Sie sagen, wir müssen Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren. Nicht, dass Frau Merkel ganz viele unbesetzte Arbeitsplätze für die ALG II-Empfänger entdeckt hätte. Woher denn auch? Wie denn auch? In Nachrichten habe ich heute auf der Fahrt gehört, dass der Umsatz der Betriebe in diesem Jahr um 12% gestiegen ist und der Anteil der Beschäftigten um 8% zurückgegangen ist. Also das hat sie nicht entdeckt. Die Parole will vielmehr den Skandal beenden, dass Leute, die massenhaft dem Maßstab rentabler Benutzung nicht mehr genügen und arbeitslos gemacht worden sind, das von der Politik eingerichtete ALG II-Existenzminimum keineswegs dafür benutzen dürfen, sich in diesem ALG II-Geld einzurichten. Nochmal anders gesagt. Da bleibt den Leuten, die arbeitslos gemacht worden sind, die langzeitarbeitslos sind, auf der einen Seite gar nichts anderes übrig, als den Versuch zu unternehmen, mit ALK II über die Runden zu kommen, sich irgendwie in diesem Geld lebensmäßig einzurichten. Und schon werden sie angeklagt, sie wollten sich im Arbeitslosengeld II einrichten. Zweimal einrichten. Das erste einrichten, versuchen über die Runde zu kommen, das andere einrichten, das der Klage heißt, die wollen sich drin gemütlich machen. Die wollen sich um Arbeit drücken. Was dann natürlich sofort den Schluss nach sich zieht, dass dann wohl das Existenzminimum, ALK II, immer noch zu hoch ausgefallen sein muss. Und bei dieser Feststellung bleibt es nicht. Diese Feststellung wird umgesetzt. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem Kombilohn. Zwei Maßnahmenbündel. Eins ist auf den Weg gebracht. Ein anderes existiert in Form eines Dementis. Ich fange mal mit dem Dementi an. Das Dementi vorweg. Das Dementi heißt nein, den Regelsatz von ALK II, also 351 und 336 im Osten, wird nicht gekürzt, womit dann schon mal die Kürzungsdebatte eröffnet wäre, in die sich natürlich alle Politiker eingeklinkt haben und munter Vorschläge machen, wie und wo man weiter kürzen kann. Zweitens wird, das ist jetzt vor 14 Tagen verabschiedet worden, ernst gemacht mit dem Urteil, wenn Hartz IV zu teuer geworden ist, liegt es daran, dass zu viel Missbrauch mit Hartz IV getrieben worden ist. Ein Hartz IV-Fortentwicklungsgesetz, auch Missbrauchsverhinderungsgesetz, ist verabschiedet worden, das den Umgang, erlaubten Umgang mit Hartz IV zum Missbrauch erklärt und entsprechend mit einer Reihe von schlimmen Kürzungsvorhaben an Hartz IV rangeht. Wichtig, ich will nicht alle aufzählen, eins ist mir nur wichtig, dass vor allem in ganz anderer Weise jetzt die Arbeitswilligkeit der ALK II-Bezieher ins Zentrum gerückt wird. Da bleibt kein Auge trocken. Wer jetzt ALK II erstmals bezieht, wird sofort konfrontiert mit einem Arbeitsangebot, was keinen anderen Zweck haben soll, als die Arbeitswilligkeit zu testen. Das heißt, daraus kann man entnehmen, wie das aussieht, das Arbeitsangebot. Und daran ist sofort verbunden die Ankündigung von Sanktionen, wenn man dieses erste Sofortangebot nicht annimmt. Wichtig an dem Zeug ist eine Nuance. Die Sache mit den Sanktionen griff vorher auch schon. Bloß lag die Entscheidung über die Sanktionen immer in der Hand, in der freien Entscheidung dieser Arbeitsgemeinschaften, die sich um die armen Schweine kümmern mussten. Jetzt wird es nicht mehr denen überlassen, weil die könnten ja mal noch ein zu weiches Herz haben. So, jetzt werden die Sanktionen per Gesetz festgeschrieben und es ist ganz klar geregelt, was passiert, wenn jemand dieses Sofortangebot, mit dem er seine Arbeitswilligkeit unter Beweis stellen soll, nicht wahrnimmt. Was hier passiert, ist nichts anderes, als dass verschärfte Armut gnadenlos als Hebel eingesetzt wird, jeder auch nur denkbare Arbeitsmarkt, die irgendwo anfällt, zu akzeptieren. Wie gesagt, wenn nicht, gibt es Strafe in Form von weiteren Abzügen an den Almosen. Armut als Hebel der Unterwerfung unter jede noch so schlimme Beschäftigung. Übrigens heißt das für die sogenannten Aufstocker, also diejenigen, die in Beschäftigungsverhältnissen sind mit einem Lohn unter ALK II, dass sie dann natürlich ab sofort keine Ansprüche mehr haben. Dass diese Sorte in Anführungszeichen Missbrauch entfällt. Da verdienen welche in regulären Arbeitsverhältnissen und holen sich nebenbei auch noch beim Staat Knete in Form von Teilen des Arbeitslosengelds. Das geht natürlich nicht mehr. Das wird abgebaut. Diese Zusatzkosten für Kassen und Haushalte entfallen mit der Art und Weise, wie Hartz IV weiter zusammengestrichen wird. Die Logik ist bestechend, muss man einfach sagen. Wenn Löhne unter Arbeitslosenalmosen gesenkt werden, dann sind nicht die Löhne zu niedrig, sondern dann sind die ALK II-Almosen zu hoch. So, das ist das, was gegenwärtig unter dem Gesichtspunkt Hartz IV, Fortentwicklungsgesetz, Missbrauchsverhinderungsgesetz eingeführt worden ist. Das wird natürlich schon irgendwie dazu führen, dass die Haushalte des Staates die sozialen Posten entlastet werden, obwohl es da inzwischen jetzt lustige neue Rechnungen gibt, dass die Entlastung wieder voll aufgefressen wird darüber, dass die Übertritte vom Arbeitslosengeld 1 in die Langzeitarbeitslosigkeit in den nächsten Jahren wieder verstärkt diese Kassen belasten werden. Eins ist jedoch fraglich, ob das Rezept Verbilligung schafft automatisch Arbeit, also verschärfte Armut als Hebel für Arbeitsbeschaffung, ob dieses Rezept automatisch aufgeht, daran mag selbst die Regierung nicht so recht glauben. Es ist schon in der Vergangenheit nicht recht aufgegangen, das wissen Sie, wenngleich die Behauptung, Verbilligung des Lohns schafft Arbeit, natürlich ideologisch nach wie vor ihre guten Dienste getan hat und noch tut. Aber so ohne weiteres sich auf den Dreischritt zu verlassen, Lohnabbau bringt Wachstum, Wachstum bringt Beschäftigung, das mag sich angesichts der Tatsache, dass die Kapitale rationalisieren, dass die Schwarte kracht, Leute nach Fusionen raussetzen oder Leute entlassen, wenn sie ihren Betrieb dicht machen oder reduzieren, darauf mag sich nicht einmal mehr die Regierung verlassen. Verlassen mag sie sich nicht drauf und Beschäftigung erzwingen für diejenigen, deren Almosen sie reduziert hat, mag die Regierung natürlich auch nicht die Unternehmer. Sie gegen ihre Rentabilitätskalkulation zum Einrichten von Arbeitsplätzen zwingen, das geht nicht. So, was tun? Was tun? Das Rezept, Beschäftigung zu schaffen für die Langzeitarbeitslosen, die aus dem ersten Arbeitsmarkt aussortiert worden sind, für die Beschäftigung zu schaffen, obwohl für sie keine offiziellen Beschäftigungsangebote vorliegen, schwierig. Genau dieser Zusammenhang, dieser Widerspruch, führt zur Debatte über den Kombilohn. Über den Kombilohn als Überlegung, ob man ihn als gesonderte Abteilung im Niedriglohnsektor einführt. Gesonderte Abteilung betone ich deswegen, weil es so ähnliche Abteilungen im kombinierten Lohn schon immer gegeben hat. Was hat es damit auf sich? Es ist also eine Überlegung, die resultiert daraus, die Kosten sind zu hoch, die sozialen Kosten belasten die Haushalte zu sehr. Wir müssen versuchen, mehr Langzeitarbeitslose in Beschäftigung zu bringen, aber für die gibt es gar keine Beschäftigung. Und einfach das Lohnangebot noch weiter abzusenken, schafft nicht automatisch Beschäftigung. Kombilohn. Ja, was ist der jetzt? Beim Kombilohn handelt es sich um ein Sonderangebot besonderer Art an das Kapital. Der Kombilohn ist die dem Kapital offerierte staatliche Erlaubnis, dem Lohnarbeiter ein Geld für seine Arbeit zu zahlen, das, wie gesagt, offizielle Erlaubnis unter dem Existenzminimum liegt. Der gezahlte und für rentabel erachtete Lohn, der vom Unternehmen gezahlte, angebotene gezahlte, für rentabel erachtete Lohn, darf sich in seiner Höhe von der Funktion, den Lebensunterhalt von Lohnarbeitern irgendwie zu sichern, mit sehr viel privater Zusatzanstrengung zu sichern, explizit entkoppeln. Was in den vergangenen Jahren mit dem Lohnabbau eingerissen ist, dass Löhne gezahlt werden, die zum Leben nicht reichen, Aufstocker, habe ich genannt, hat im Kombilohn noch einmal eine staatliche Anerkennung gefunden. Oder in der Kombilohn-Debatte noch einmal eine staatliche Anerkennung gefunden. Um ein Angebot der Extraklasse ans Kapital handelt es sich auch deswegen, weil die Unternehmen die zu Hartz IV verurteilten Menschen zu einem Preis einstellen dürfen, der nicht nur für den ständigen Angriff, wie das bislang der Fall war, ständigen Angriff auf die Funktion des Lohns als Lebensmittel steht, sondern sich von dieser Funktion explizit freimachen darf. Exakt das leistet der Kombilohn mit dem staatlichen Zuzahlungsangebot, inzwischen sind sie bei ungefähr 40%, natürlich nur unter der Voraussetzung Neueinstellung. Dann kann der Kombilohn eine befristete, aber Variante des Vollzeitlohns sein. Nochmal anders den Gedanken. Mit der Zuzahlung, wie gesagt, im Gespräch sind 40%, reflektiert also der Staat von sich aus darauf, dass die Unternehmer als Preis für die Arbeit der Langzeitlosen nur etwas zu zahlen bereit sind, was anerkanntermaßen nicht zur Subsistenz reicht. Der Staat akzeptiert also diesen Preis der Arbeit, der nicht reicht. Früher übrigens ist er schon mal gegen so einen Preis vorgegangen und hat gesichert, dass wenigstens, ich erinnere mal einen Hinweis an Reproduktion gesichert ist. Jetzt akzeptiert er, dass der Preis der Arbeit erheblich darunter liegt, gerade dadurch, dass er draufzahlt, so viel, wie er meint, dass es dann zum Lebensunterhalt reichen muss. Damit weist der Kombilohn eine Merkwürdigkeit auf, die darin besteht, dass der Staat erstmals zum Lohn dazuzahlt. Kleine Zwischenform mal weggelassen. Ich erinnere mal an Einstieg. Sonst ist der Lohn vom Staat doch immer als Ressource, an dem der Staat sich bedient, dessen Funktionen er politisch betreut, dessen Rentabilität er vorher per Tarifautonomie absichert. Für alles Mögliche hat der Staat sich, ich habe es ja genannt, am Lohn bedient und hat die Dienste betreut. Jetzt lässt er Löhne zu, die so niedrig sind, dass er sich umgekehrt genötigt sieht, per staatlicher Zuzahlung, immer wenn es denn zu Neueinstellungen kommt, selbst von sich aus als Staat für die Funktion des Lohns zu sorgen, die eigentlich im vom Kapital bezahlten Preis der Arbeit enthalten sein sollte und per Privatanstrengung wahrgemacht werden sollte, Subsistenz. Klar ist deswegen auch Folgendes. Klar ist deswegen, dass der Kombilohn als Vollzeitlohn im Staatsprogramm notwendigerweise nur eine Ausnahme darstellen kann. Denn nicht nur taugt der gezahlte Preis der Arbeit nicht zur Reproduktion, der vom Kapital gezahlte Preis der Arbeit. Auch als staatliche Ressource ist er ja überhaupt nicht mehr zu benutzen. Und ob vom Kombilohn Steuern oder Sozialabgaben kassiert werden können, ist der Politik selbst mehr als fraglich. Da sind verschiedene Modelle im Umlauf, das will ich gar nicht im Einzelnen diskutieren. Wenn die Zuzahlung so kalkulieren, dass noch Sozialabgaben gezahlt werden können, dann zahlt der Staat was drauf, was dann nachher selbst wieder einkassiert, wäre ja auch ein blöder Umweg.
Ich habe eine Frage, ganz kurz. So, es hieß doch vorher, also Beschäftigung kann man nicht erfüllen. Ne? Also es war klar, also das heißt, wenn jetzt einfach vom Staat, also von Staatsseite das Angebot kommt, den Lohn immer billiger zu machen, dann taucht es als quasi als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme wirklich viel, wenn das Unternehmen nicht gerade den Arbeitsplatz selbst anbietet, also das heißt, den Arbeitsplatz sich auch einen Gewinn erhofft. Jetzt redest du ja die ganze Zeit davon, dass genau das der Fall ist. Also das heißt, dass er genau das machen will. Das heißt nämlich, den Lohn drücken.
Ich habe noch nicht gesagt, dass das Ding tatsächlich so aufgeht. Ich habe erstmal nur gesagt, das ist die Kalkulation. Du hast vollkommen recht mit deinem Hinweis. Ich will nur mal sagen, wo ich im Augenblick bin. Ich hab bloß die Eigentümlichkeit des Angebots charakterisiert und die Eigentümlichkeit dieses Lohnes bezüglich auf die Funktionen, die sonst der Lohn staatlicherseits zu erfüllen hat. Sind alle gestrichen dabei. Nur bis dahin bin ich erstmal nur. Daraus habe ich erstmal so einen Schluss gezogen, der heißt, diese Sorte von Lohn, Kombilohn, kann immer nur für einen Teil und auch da nur als der lohnabhängigen Menschheit und dort auch nur als Ausnahme gelten. Mehr habe ich noch nicht gesagt. Kommt gleich die Überlegung, die du angestellt hast. In der Tat, das ist eine kleine Schwierigkeit. Ich will nur zwischendurch eben kurz darauf hinweisen, dass natürlich es angesichts dieser Merkwürdigkeit dieses Zuzahlungslohns, staatlichen Zuzahlungslohns, es nicht verwundern kann, dass es über die Höhe der Zuzahlung eine lustige Debatte zwischen Kapital und Staat gibt seit einigen Wochen. Einig sind sich beide Seiten, die an diesem Lohn beteiligt sind, darin, dass die Gesamthöhe ungefähr beim ALG-2-Geld plus Wohngeld etc. liegen soll. Immerhin ist das ganze Programm ja, das war ja der Ausgangspunkt, für die gedacht, die für das Geld arbeiten und nicht nichts tun, also faulenzen sollen.